SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wenn Sie in einer gesundheitlichen Notlage sind, dann ist es ein Glück, dass es Matthias Helm gibt. Er hat mehr als 30 Jahre die Notfallmedizin im Land und darüber hinaus geprägt. Als Direktor der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, in Einsätzen mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 und bei Einsätzen im Kosovo, in Bosnien oder Afghanistan. Ich freue mich auf den Notfallmediziner aus Leidenschaft, Professor Matthias Helm. Schönen guten Morgen.
Grüß Gott.
Sie sind Notarzt aus Leidenschaft, Sie sind Soldat, Sie sind Wissenschaftler, Sie haben das Rettungswesen in ganz Europa weiterentwickelt und jetzt haben Sie vor kurzem einen neuen Lebensabschnitt begonnen, Sie sind in den Ruhestand gewechselt, Sie haben so viele Erlebnisse, Erinnerungen, Einsätze. Können Sie vielleicht mal so einen rausgreifen, der Ihnen vielleicht jetzt in den vergangenen Tagen durch den Kopf gegangen ist?
Ja, es ist, denke ich, ein Einsatz, der nicht hier in Deutschland stattgefunden hat, sondern im Auslandseinsatz in Afghanistan. Ein deutscher Soldat kam im Frühstück zu Tode, er ist einfach tot zusammengebrochen. Ein Kollege aus Dänemark, der zu meiner Truppe gehörte, hat sofort erste Hilfe geleistet und er wurde unter Wiederbelebungsmaßnahmen zu uns ins Lazarett gebracht. Wir haben dann die Maßnahmen fortgeführt und wollten eigentlich nach menschlichem Ermessen gab es eigentlich keine Aussicht auf Erfolg. Man wollte eigentlich abbrechen. Wir haben dann doch noch eine Notfallmaßnahme durchgeführt und konnten den Patienten tatsächlich stabilisieren und am nächsten Tag dann hier nach Deutschland verlegen. Er musste dann operiert werden und mehrere Monate später stand plötzlich er und seine Familie bei mir vor der Haustür und war völlig wiederhergestellt. Also das ist ein typisches Beispiel, wie eine Rettungskette auch im Nirgendwo tatsächlich funktionieren kann, auch mit weiten Transportwegen.
Bei Ihnen geht es immer um Leben und Tod. Jetzt fragt man sich nur bei dieser Geschichte natürlich, Menschen, Soldaten, so fit, die stehen mitten im Leben. Wie kann so etwas passieren? Was war die Ursache da?
Ja, Soldaten können auch krank werden und haben auch Krankheiten. Und wenn man über 40 ist, hat man auch unter Umständen Bluthochdruck, man hat Diabetes, man hat eine koronare Herzkrankheit. Also man hat vielerlei Zipperlein und die natürlich in solchen Ausnahmesituationen wie in einem Auslandskriegseinsatz durchaus relevant werden können.
Was war da die Ursache, wissen Sie es noch?
Wahrscheinlich ein Herzinfarkt.
Ja. Gerade wenn Sie Afghanistan erwähnen, da haben ja viele auch Oberstleutnant Markus Grotjan, den Vorsitzenden des Vereins Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte, vielleicht auch sogar noch in den Ohren, der sich sehr stark gemacht hat und die Bundesregierung heftig kritisiert hat. Wie stehen Sie zu all dem, was da die vergangenen 20 Jahre gelaufen ist, wo so viele jetzt sagen, das war umsonst?
Gut, ich denke, ob der Afghanistan-Einsatz umsonst war, das wird dann tatsächlich, werden die Historiker entsprechend uns dann sagen, ich denke auch kompetent sagen. Jetzt hat natürlich jeder seine Interessen, um zu begründen, warum es erfolgreich war oder nicht erfolgreich war. Ich als Mediziner wir haben als Sanität eine klare Aufgabe gehabt, nämlich die Versorgung der Kameradinnen und Kameraden und der verbündeten Kräfte, aber auch der vor Ort befindlichen Bevölkerung. Und von der Seite aus ist es also eine gute Sache gewesen, ein voller Erfolg gewesen. Ich denke, man hat eine klar definierte Aufgabe und konnte auch erfolgreich agieren. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist international sehr anerkannt.
Ich könnte mir vorstellen, jetzt gerade durch die Machtübernahme der Taliban ist besonders Afghanistan bei Ihnen wieder sehr präsent. Wir haben es jetzt gerade auch in den Nachrichten gehabt. Es gab Gespräche, die, wie es heißt, gut verlaufen sind. Die Taliban wollen, wie es heißt, Menschen auch ausreisen lassen. Wie denken Sie darüber?
Ja, natürlich. Wenn es dieses Versprechen gegeben hat, dann sollte man sich auch daran halten. Das heißt also, die notwendigen Schritte müssen eingeleitet und müssen aufrechterhalten werden, dass man diese Leute tatsächlich auch aus Afghanistan rausholt. Das ist ganz klar.
Wie haben Sie die Taliban erlebt?
Wir hatten selbst nur tangential Kontakt mit den Taliban, indem es gelegentlich mal Kontakt gab durch Gefechte oder Ähnlichem. Ansonsten hatten wir eigentlich mit der Bevölkerung Kontakt, insbesondere in unseren Lazaretten, in dem entsprechend Patienten zu uns kamen. Und wir die versorgt haben, soweit es uns möglich war.
Und da gibt es ja innerhalb der Bevölkerung auch ganz unterschiedliche Ansichten über die Taliban, die es ja so in dem Sinne auch gar nicht gibt, die Taliban. Da gibt es die unterschiedlichsten Gruppierungen. Was haben Sie da aufgeschnappt?
Da erfahren Sie ganz, ganz wenig. Da steht ganz klar, wenn die Patienten, diese Menschen zu Ihnen kommen, steht ganz klar das medizinische Problem im Vordergrund. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in einem Land, wo die medizinische Versorgungsqualität deutlich niedriger ist als bei uns. Sehr, sehr viel niedriger. Es gibt ein einziges CT und es steht in Kabul. Zumindest war es vor vielen Jahren so. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jedes Krankenhaus hat bei uns 3, 4 solche Geräte. Also von der Seite aus haben wir eigentlich sehr geringen Kontakt und auch wirklich intensiven Kontakt mit den Leuten. Eigentlich ist es eher dann mit den Hilfsorganisationen, die vor Ort waren, den NGOs.
Als Oberstarzt waren Sie bei vielen Auslandseinsätzen mit der Bundeswehr unterwegs. Sie waren in Afghanistan, haben wir gerade schon gehört, in Bosnien, Sie waren im Kosovo. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht sagen, wo das Leid am größten ist, oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wenn man in derartigen Krisengebieten oder Kriegsgebieten ist, wird man in eine andere Welt geworfen, die Gott sei Dank viele Menschen bei uns nicht kennen in unserem Lande. Auch für uns war es etwas Neues, auch für mich war es etwas Neues. Ich hatte gewisse Erfahrung in Entwicklungshilfe, aber in Kriegseinsätzen hatte ich noch keine Erfahrung. Deswegen ist es immer eine ganz besondere Situation und ein besonderes Leid, das man dort natürlich erfährt.
Wenn Sie sagen, Sie werden auch als Mediziner dort reingeworfen, wie können wir uns das vorstellen? Sie kommen an und dann passiert was?
Ja, ganz einfach. Man hat eine ganz gewisse Aufgabe. In meiner Position beispielsweise, dass man dann Chef in der Regel der Klinik wird, beziehungsweise der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich bin Anästhesist, Intensivmediziner, und das entsprechend leitet. Und man wird aber quasi ganz schnell reingeworfen. Ich kann mich an einen Einsatz in Afghanistan erinnern. Da bin ich in der Stadt angekommen, im Lazarett angekommen. 3 Stunden später hatten wir die ersten Schwerstverletzten zu versorgen mit einem Team, das ich noch gar nicht kannte. Zum Großteil internationales Team.
Wie lässt sich unter solchen Bedingungen arbeiten?
Es lässt sich sehr gut arbeiten, weil man so wie man eine einheitliche Sprache hat, nämlich das ist Englisch in aller Regel dann mit dem internationalen Team, hat man auch eine einheitliche medizinische Sprache. Und die ist bei der Versorgung von Schwerstkranken, Schwerstverletzten, insbesondere bei Traumapatienten, das sogenannte ATLS, Advanced Trauma Life Support. Das ist ein Konzept, dem weltweit über 500.000 Mediziner ausgebildet sind, weltweit anerkannt ist und das in allen Sanitätsdiensten aller Armeen auf der Welt auch trainiert wird, sodass man eine gemeinsame medizinische Sprache hat.
Wenn Sie sagen, nach 3 Stunden hatten Sie gleich den ersten Einsatz. Wie ist das denn generell bei Auslandseinsätzen? Darauf kann man sich ja auf nichts vorbereiten. Gibt es da besondere Zeiten? Ist das Risiko tagsüber größer als nachts oder umgekehrt? Wie sieht das aus?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das hängt von Einsatz zu Einsatz ab. Aber man wird schon in gewisser Weise vorbereitet. Das heißt, es gibt eine einsatzvorbereitende Ausbildung. Das heißt also, sowohl medizinisch als auch militärisch bekommt man für den spezifischen Einsatz eine gewisse Vorbereitung. Das geht in der Regel mehrere Wochen jeweils. Aber natürlich ist das für jeden persönlich. Auch wir leben hier in Deutschland im Überfluss und werden plötzlich in eine solche Situation geworfen, wenn man das zum ersten Mal macht. Wir als Anästhesisten, aber auch die chirurgisch tätigen Kollegen aktuell werden in der Regel mindestens einmal oder sogar öfters im Jahr in Auslandseinsatz gehen. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit, wenn Sie dort dann tätig sind, haben Sie eine gewisse Routine. Sie wissen ungefähr, was auf Sie zukommt.
Gibt es Situationen, wo Sie selbst abbrechen mussten, weil die Situation zu gefährlich war?
Nein, eigentlich nicht. Es gab schon Situationen, in denen man plötzlich sich in einem Feuergefecht wiederfindet und Patienten versorgen muss oder dass es entsprechend Raketenalarme oder sonstige Dinge gibt. Aber das ist eben Kriegseinsatz, das Auslandskriegseinsatz, das ist auch eine gewisse Normalität. Wir sind eben nicht in Deutschland.
Wie ist das als Notfallmediziner? Sie sind Lebensretter und manchmal lässt sich traurigerweise nicht weiterhelfen. Haben Sie über die vielen Jahrzehnte, die Sie im Einsatz sind, vielleicht so etwas wie eine Statistik geführt?
Nein, diesbezüglich habe ich keine Statistik geführt. Aber man verliert häufig doch mehr in mehr Fällen, als man tatsächlich gewinnt. Weil die Fälle, die man tatsächlich hat, wo man Leben rettet, die sind gar nicht so häufig. Man versorgt Patienten mit entsprechend schwerwiegenden Erkrankungen und Verletzungen, die aber nicht unbedingt per akut vital gefährlich sind. Aber man hat natürlich auch viele Fälle, Wiederbelebungen, die einfach nur zu einem geringen Prozentsatz tatsächlich auch erfolgreich sind.
Und wie erleben Sie dann diese Momente, wenn es da um Leben und Tod geht?
Es ist sehr individuell. Sie können sich vorstellen, wenn bei einer Beerdigung jemand tot zusammenbricht, ist es eine ganz besondere Situation. Wenn ein Kind ertrinkt und zu Tode kommt, ist es eine ganz besondere Situation. Also das hängt von jeder Situation entsprechend ab. Jeder Fall ist anders und in jeder Situation ist es anders. Das heißt also, das ist so nicht zu verallgemeinern.
Sie haben eben schon die Situation geschildert, wie Sie einen Soldaten retten konnten und dann hat sich ein Jahr später die ganze Familie bedankt. Ich könnte mir vorstellen, Sie kommen häufiger mit Angehörigen in Kontakt. Wie ist das?
Ja, natürlich. Ich bin ja Anästhesist und Intensivmediziner. Die Patienten, die wir prähospital versorgen, die sehen wir in aller Regel, auch wenn sie schwer krank, schwer verletzt sind, dann auch spätestens im OP als Anästhesist oder auf der Intensivstation. Deswegen kommt man natürlich mit den Angehörigen früh und auch dann dauerhaft in Anführungszeichen während des Krankenhausaufenthaltes in Kontakt. Und das sind natürlich ganz spannende Geschichten. Man wird natürlich automatisch mit in die Familie mitgenommen, in die Familiensituation mit hineingenommen und das lässt einen natürlich nicht unberührt.
Ganz besonders schwierig ist es dann, Angehörigen sagen zu müssen, wenn es jemand nicht geschafft hat. Ich glaube, für so eine Situation gibt es keine Routine, aber Sie müssen ja irgendetwas entwickeln für solche Situationen. Wie sind Sie da für sich selbst damit umgegangen?
Also ein wesentlicher Punkt ist zumindest meine Erfahrung, die Menschen wollen, dass man ihnen Klartext redet. Vor allem, sie wollen nicht angelogen werden, auch wenn es gut gemeint ist, sondern sie wollen genau wissen, und so haben wir es gehandhabt, so handhaben wir es in unserer Klinik eigentlich ganz klar, das ist eine Politik, die wir sagen ganz klar, was ist der medizinische Befund, wie sieht die Situation nach unserem Ermessen aus. Und wichtig ist für einen Intensivmediziner immer dann, es ist viel einfacher, immer alles zu tun. Ab einem gewissen Punkt muss man sich aber die Frage stellen, ist es sinnvoll? Verlängern wir jetzt das Leben? Helfen wir dem Patienten über eine akute Problematik hinweg und können ihn dauerhaft gut darüber hinwegbringen? Oder aber verlängern wir nur das Sterben? Und es ist viel schwieriger, dann die Therapie zu ändern oder zu minimieren.
Und was Sie gerade angesprochen haben, die Menschen wollen nicht angelogen werden. Manchmal erlebt man das ja, dass gerade die Angehörigen aus Schutz lügen und der Patient, die Patientin weiß gar nicht, wie es wirklich um ihn, um sie steht. Was machen Sie da, wenn Sie das mitbekommen? Greifen Sie da ein?
Ja, wir müssen dann schon eingreifen. Also die Patienten, die wirklich schwer krank sind, sind in aller Regel in Narkose, müssen auch beatmet werden in aller Regel. Sodass also die von dieser ganzen Situation gar nichts mitbekommen. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass die Angehörigen die Situation völlig falsch einschätzen, das ist auch völlig verständlich. Man möchte natürlich festhalten. Und wenn wir zur Überzeugung kommen, dass ein Weiter so nicht sinnvoll erscheint, wichtig ist für uns immer zunächst einmal den mutmaßlichen Patientenwillen zu erfahren. Und da ist es ganz besonders wichtig und sinnvoll, dass der Patient dies niederschreibt, zumindest vorher. Deswegen ist eine Patientenverfügung eine ganz, ganz hilfreiche Angelegenheit, um dann später auch tatsächlich, wenn eine solche Situation eintritt, mit den Angehörigen entscheiden zu können, es ist Ihr Angehöriger, sieht es aber anders.
In wie vielen Fällen hatten Sie denn jeweils eine Patientenverfügung?
Relativ gering. Es nimmt jetzt zu, aber es ist relativ gering. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, auch ältere Menschen in einem Lebensalter von 80 oder deutlich älter, die in ein Krankenhaus kommen, in eine Situation kommen und dann die Angehörigen sagen, wir wissen eigentlich nicht, was er will. Wir wissen eigentlich nicht, wir hatten nichts Schriftliches hinterlassen, keine Patientenverfügung, nichts dergleichen. Also das wäre sehr sinnvoll, insbesondere wenn die Menschen dran denken an ihre Angehörigen, weil die sind natürlich völlig überfordert. Die wollen natürlich, dass ihr Angehöriger überlebt.
Skandale in der Bundeswehr haben sich gehäuft in den vergangenen Jahren. Rechtsextreme Äußerungen, Rassismus, Antisemitismus, sexuelle Nötigung, desaströse Mangelwirtschaft. Sie schauen vermutlich anders auf die Truppe.
Ja, natürlich. Ich war bis vor wenigen Tagen Teil dieser Truppe. Deswegen sehe ich das natürlich auch als Betroffene, in Anführungszeichen. Es tut einem natürlich schon weh, solche Meldungen entsprechend zu lesen. Und man ist selbst verwundert, Teil dann einer solchen, in Anführungszeichen, Truppe zu sein. Ja, ob es tatsächlich wirklich mehr geworden ist, ist die Frage. Ist die Frage, ob es nicht auch ganz einfach deutlich häufiger gemeldet wird und zutage kommt. Das ist nicht sicher ein Punkt. Diese Dinge müssen sehr, sehr ernst genommen werden. Das betrifft natürlich nicht nur die Bundeswehr, das betrifft eigentlich alle Sicherheitsorgane, dass solche Vorwürfe aufkommen und die sicher auch zum Großteil berechtigt sind.
Ja, das ist die Frage, wie und ob die Aufarbeitung der Skandale ausreichend stattfindet. Dazu können Sie vermutlich wenig sagen. Aber wenn wir jetzt über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sprechen, da hat der Bundeswehrverband der Regierung große Versäumnisse bei der Begrüßung beispielsweise der Afghanistan-Soldaten vorgeworfen. Für Sie nachvollziehbar?
Also mit den Kameradinnen und Kameraden, mit denen man spricht, die sehen das genau so. Sehen sich nicht entsprechend adäquat wahrgenommen. Das ist so. Ja, auch wir hatten jetzt beispielsweise aus der eigenen Klinik zwei Kollegen bzw. eine Kollegin und Kollege in Afghanistan, in Kabul am Flughafen bei diesem Evakuierungseinsatz. Und ja, man muss eigentlich diesen Meldungen recht geben.
Ja, und da heißt es, die Politik habe bei der Begrüßung der letzten Afghanistan-Rückkehrer in der Heimat so gut wie alles falsch gemacht. Also das ohnehin angekratzte Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in die Politik, das drohe weiter zu schwinden. Was wird getan, um dieses Vertrauen wiederherzustellen?
Das kann ich nicht sagen. Wir haben jetzt eine Wahl gehabt, jetzt vor kurzem eine Bundestagswahl. Es wird einen neuen Verteidigungsministerinnen oder Minister geben. Wir können jetzt aktuell nicht sagen, was wirklich passiert. Aber es ist wirklich notwendig. Das Vertrauen in die Politik von den Kameradinnen und Kameraden ist nicht sehr groß. Das ist mein persönlicher Eindruck, den ich natürlich habe, wenn ich mit meinen Kameradinnen und Kameraden spreche.
Wenn man über Wertschätzung spricht, dann fängt es ja schon bei der Ausstattung an. Auch da viele Skandale. Wie ist Ihre Ausstattung gewesen?
Gut, also wir stellen natürlich, ich komme aus einer Klinik, einem Bundeswehrklinik, Bundeswehrkrankenhaus Ulm, wir stellen da sicher eine sehr gute Ausnahme dar. Wir sind hervorragend ausgestattet über die letzten Jahrzehnte, aber auch in den letzten Jahren. Auch hier haben wir über die Pandemie, Covid-Pandemie, sicher dazu gewonnen, indem wir natürlich zusätzlich Ausrüstung beschaffen konnten, auch mussten, ganz einfach, weil wir die Patienten zu behandeln hatten. Also von dieser Seite aus, materiell haben wir diesbezüglich keine Probleme. Natürlich gibt es Probleme bei Beschaffungswegen und so weiter und so fort. Das ist ja allgemein diskutiert. Aber insgesamt können wir uns diesbezüglich in keinster Weise beklagen.
Klingt aber so, als hätte Covid da einen großen Anteil dran gehabt.
Ja, natürlich. Das hat natürlich jetzt vieles beschleunigt, was vorher Jahre oder viel länger gedauert hat, ging jetzt wirklich in kürzester Zeit. Das ist eine absolute Ausnahme, hat aber auch gezeigt, dass man tatsächlich darauf reagieren kann, wenn man möchte. Und das ist ein positiver, sehr positiver Aspekt.
Sie haben mal einen Medizin-Slam gewonnen. Da haben Sie Notfallmedizin unterhaltsam erklärt. Das Tourniquet in der zivilen Notfallmedizin, macht das heute Sinn? Das war damals das Thema. Ich wüsste jetzt nicht mal mehr, was ein Tourniquet ist. Können Sie es uns mal erklären?
Ja, das ist ganz einfach. Das ist das, was man unter einer Abbindung versteht. Wenn man eine Blutung hat, beispielsweise an einem Arm, an Bein, also an einer Extremität, dann hat man das ganz, ganz früher abgebunden. Da hat man halt einen Strick genommen, einen Schal genommen oder was man auch immer hatte, einen Gürtel. Das war lange Jahrzehnte in der Medizin verpönt, weil nämlich, wenn man das provisorisch macht, kann man erhebliche Schäden setzen. Gefäße werden immer von Nerven mitbegleitet im Körper. Und wenn ich ein Gefäß quetsche, quetsche ich auch den Nerv und kann damit also zusätzliche Schäden setzen. Aber das Tourniquet hat ein Revival erlebt, und zwar auch wie immer ist es leider, sind es militärische Auseinandersetzungen. Das hat die Geschichte gezeigt, die Menschheitsgeschichte, die immer ein Booster bilden, was die medizinische Entwicklung von Verletzten angeht, Weiterentwicklung. Und das Tourniquet wurde weiterentwickelt, professionalisiert. Es gibt heute industriell gefertigte Tourniquets, mit denen wir auch tatsächlich Blutungen an Extremitäten stoppen können, ohne dass wir zusätzliche Schäden setzen. Und das ist jetzt auch in der zivilen Notfallmedizin, also vor allem militärisch zunächst eingesetzt worden, gerade im Irakkrieg, im Afghanistan, ist es aber auch in der zivilen Notfallmedizin absoluter Standard.
Wie ist sowas? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir ins Bein schneide und es blutet ganz furchtbar, dann fange ich doch an und bind das ab. Also sollte ich das machen, ja, oder sollte ich es weglassen?
Ja, natürlich. Also man muss immer wissen, woran versterben denn unsere Traumapatienten, unsere Verletzten. Auch hier in Deutschland versterben zum einen an einem schweren Kopfverletzung, wenn sie eine Kopfverletzung haben, und wenn nicht, an Verbluten. Tatsächlich Verbluten, auch im Großstadtbereich, auch hier in Stuttgart ist das der Fall, auch in anderen Großstädten. Das heißt also, wenn sie eine Blutung haben, versuchen sie als allererstes die Blutung zu stoppen, mit allen Mitteln, die sie haben. Handtuch drumrum oder Gürtel oder sonst irgendwas. Also ein typisches Beispiel, vor wenigen Jahren wurden wir zu einem Verkehrsunfall Motorradfahrer gerufen, der ein Bein verloren hat, indem er entsprechend in einer Kurve ausrutschte und sich an der Leitplanke dann ein Bein abtrennte am Oberschenkel. Und ein vorbeifahrender Autofahrer hatte eben nichts anderes dabei als seinen Gürtel, seinen Hosengürtel, und hat ihm damit das Leben gerettet, hat ihn damit vor dem Verbluten bewahrt. Natürlich haben wir den Gürtel entfernt und haben eine professionelle Blutstillung dann durchgeführt. Aber die 5 bis 10 Minuten, bis wir in der Notfallstelle sind, hat dem Patienten das Leben gerettet.
Dieser erste Schritt ist
wichtig. Ja.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Science Slam, wo Sie das unterhaltsam erklärt haben, das ist ja keine leichte Aufgabe. Wie lässt sich so ein ernstes Thema dann auch noch unterhaltsam verpacken?
Ja, man versucht sein Bestes, indem man zunächst einmal die versucht, in einfachen, verständlichen Worten und nicht dem Mediziner Kauderwelsch, nicht dem Mediziner Chinesisch, den Menschen klarzumachen, woran es liegt. Der Patient verblutet. Der Patient verblutet, wenn man jetzt nichts tut. Man kann es durch eine professionelle Abbindung, durch ein Tourniquet entsprechend tun. Und muss das natürlich dann entsprechend mit so versuchen in solchen Worten und auch in Bildern. Ich versuche, habe das immer versucht in meinen Vorträgen, Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Und wenn ich über Sie recherchiere, dann kann ich da einiges über Sie lesen, weil es stand jetzt, es geht eine Ära zu Ende. Sie haben die Notfallmedizin weiterentwickelt und dann steht dabei, Sie sind einer, der viel für die Menschen tut, aber ungern darüber spricht. Das fand ich jetzt interessant. Das war doch im Grunde gerade dieser Science Slam ein Beispiel dafür, dass Sie drüber reden. Jetzt sind Sie viel bei Interviews. Ändert sich das?
Eigentlich nicht. Nein, das ist jetzt eine kurze Phase, denke ich, ganz einfach, weil jetzt einfach ich in den Ruhestand gehe, weil das jetzt eine Zeit zu Ende geht. Nein, es ist kein Widerspruch. Wenn es um fachliche Dinge geht, Sie können mich morgens um 2 Uhr wecken und ich kann zu bestimmten medizinischen Themen aus dem Stand heraus Ihnen einen Vortrag halten. Also medizinische Themen, auch vor großem Publikum, habe ich überhaupt kein Problem, entsprechend Wissen weiterzugeben. Auch die Lehre, neben der Forschung ist die Lehre ganz wichtig, das Wissen an die Mediziner weiterzugeben, an die angehenden Mediziner weiterzugeben. Aber über meine Person selbst, die stelle ich gerne in den Hintergrund. Da ist es mir eigentlich gar nicht so recht, darüber
zu sprechen. Die Wissenschaft ist das Wichtige.
Richtig.
Sie haben viele Leben retten können und haben die Notfallmedizin weiterentwickelt. Wenn wir mal so eine typische Situation nehmen, im Sommer am Baggersee. Habe ich selber mal erlebt, da sprang ein Teenager rein und der blieb dann am Boden liegen. Keiner wusste erstmal, was sollen wir tun? Wie gehen Sie vor?
Also das Problematischste ist immer, dass die Menschen Angst haben, etwas falsch zu machen. Ja, und deswegen nichts tun. Und das ist das, was man nicht tun sollte. In jedem Fall helfen. Und es ist häufig gar nicht so wichtig, was man medizinisch macht, sondern bei vielen Menschen ist es einfach wichtig. Und es erzählen einem auch die Patienten, die man dann selbst behandelt hat und dann auch nach dem Intensivaufenthalt wieder miteinander sprechen können. Wenn man sie dann fragt, was war denn wichtig, dann sagen sie nicht, in aller Regel nicht, ja, dass da der Rettungshubschrauber kam und der Notarzt kam, die Notärztin kam und dies und jenes gemacht wurde, sondern es war jemand da, der hat mir einfach, war bei mir und hat mich nicht alleine gelassen, hat mir die Hand gehalten. Also einfach ein Bystander, ein Autofahrer, der zufällig vorbeikam und einfach da war.
Wie eben die Geschichte mit dem Gürtel und dem Motorradfahrer.
Richtig, richtig. Aber natürlich in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, ist es wichtig, natürlich den Menschen zu retten, aus dem Wasser zu retten. Wenn er einen Atemstillstand haben sollte, Atemspende zu geben, unabhängig davon, ob jetzt eine Wirbelsäulenverletzung vorliegt oder nicht, weil er wird sie nicht erleben, wenn Sie ihm keine Atemspende geben.
Wie schnell sind Sie dann da mit dem Rettungshubschrauber?
Das hängt natürlich von der Entfernung ab, aber es ist so, dass nach einem Alarm, das selbstgesteckte Ziel ist, nach spätestens 120 Sekunden nach Alarm in der Luft zu sein, unterwegs zu sein. Und dadurch, dass wir alle Daten automatisch eingespielt bekommen, auch wir haben quasi eine junge Dame, die uns aus dem Armaturenbrett sagt, wohin wir fliegen sollen, das gibt es alles eingespielt, sodass man sehr rasch, sehr schnell mit den modernen Hubschraubern mit hoher Geschwindigkeit dorthin fliegen kann, sofern das Wetter mitspielt. Das heißt, nach in der Regel 8 bis 10 Minuten, auch in einem ländlich strukturierten Bereich, ist man an der Notfallstelle.
Wenn Sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 unterwegs waren, wie lange hat es dann in der Regel gedauert? Sie haben den einen abgeliefert, wann sind Sie wieder rausgeflogen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Wir fliegen im aktuellen zwischen 1.500 und 1.700 Einsätzen pro Jahr. Und aktuell fliegen wir noch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Auch das wird sich ändern, denke ich, in naher Zukunft in ganz Deutschland, dass wir auch außerhalb der Tageszeit fliegen werden. Aber das ist momentan so. Das heißt also, im Sommer fliegen wir länger. Im Winter natürlich, dadurch, dass die Tage kürzer sind, fliegen wir etwas kürzer. Und Sie können davon ausgehen, dass wir zwischen 3 und 5 Einsätze pro Tag haben. Im Sommer kann es auch mal 10 Einsätze sein oder 12 Einsätze sein. Das heißt, es kann von einer Stelle zur anderen gehen. Es kann auch mal sein, dass man nach Hause kommt und einen halben Tag in Anführungszeichen nichts zu tun hat.
Wie ist es im Hubschrauber? Wie ist der ausgestattet? Könnten Sie da eine Notoperation machen?
Also es kommt darauf an, was man unter Notoperation versteht. Bestimmte Notfalleingriffe können Sie durchführen. Aber Ziel ist es, wenn irgend möglich, bestimmte Maßnahmen vor dem Transport, vor dem Lufttransport entsprechend durchzuführen. Also beispielsweise eine Narkose einzuleiten, eine invasive Beatmung und so weiter vorzunehmen. Das sollte man vor dem Transport durchführen, die Anlage einer Thoraxdrainage etc. etc. Also solche kleinere chirurgische Eingriffe, die sollte man vor dem eigentlichen Transport tun. ist auch ein gewisser Wandel jetzt absehbar, um Zeit einzusparen, weil Zeit ist für bestimmte Patienten ein ganz, ganz zentrales Kriterium. Aber das sind noch neue Entwicklungen, da geht Sicherheit vor.
Woran liegt es, dass Sie demnächst dann auch durchfliegen können in der Nacht?
Ob man durchfliegt oder nicht. Ich meine, es gibt jetzt schon Hubschrauber, auch hier in Baden-Württemberg, die 24 Stunden fliegen. Es ist zunächst mal eine technische Frage. Die Technik ist jetzt soweit gut fortgeschritten, dass man auch mit Nachtsichtgeräten und entsprechenden zusätzlichen Radareinrichtungen auch vor allem die Hinderniserkennung, das ist eine große Problematik. Und natürlich auch das Wetter. Es gelten nachts ganz andere Bedingungen, auch gesetzliche Bedingungen, Voraussetzungen, um entsprechende Flüge durchführen zu können. Das heißt also, die technischen Dinge sind jetzt da und es ist auch dann auch eine politische Entscheidung, ob man das möchte, weil es kostet ja Geld.
Jetzt haben wir es gerade in den SWR1-Nachrichten gehört, da wurde eine Straftat vorgetäuscht, weil jemand sagte, der Rettungsdienst komme ihm nicht schnell genug. Professor Matthias Helm, Sie können solche Meldungen einordnen, das hören Sie vermutlich nicht zum ersten Mal.
Nein, aber das ist schon eine sehr extreme Meldung, die ich da jetzt gerade gehört habe. Aber tatsächlich haben wir solche Fälle, dass Patienten oder Menschen anrufen bei der Polizei oder im Rettungsdienst, Feuerwehr, bei der integrierten Leitstelle anrufen und um Hilfe bitten. Und es ist eigentlich gar nicht dringlich oder es liegt was ganz anderes vor. Das haben wir immer wieder, leider. Es gibt 40% ungefähr Fehleinsätze.
Was ist denn die Ursache dafür?
Die Ursachen sind sicher sehr vielfältig. Also zum einen ist es natürlich ein sehr niederschwelliges Angebot. Die Menschen nutzen das natürlich. Es kostet nichts. Man greift gleich zum Hörer. Das ist auch gut so. Das soll man für gewisse Dinge, ist sehr wichtig. Schlaganfall, Herzinfarkt etc. Da ist es wichtig, dass man schnell anruft und schnell an der Rettungsleitstelle anruft und keine Zeit verzögert.
Was man dazu sagen muss, bei Missbrauch kostet es dann aber schon.
Nicht unbedingt. Das ist das große Problem. Meistens kann man sich irgendwie rausreden. Also in aller Regel ist das dann ein Fehleinsatz, der dann die Allgemeinheit dann bei der Allgemeinheit hängen bleibt. Das ist schon so.
In dem Fall überlegt man dann. Aber
das ist auch richtig so.
Was können Sie den Menschen mitgeben? Denn wir haben einen großen Ärztemangel. Vielleicht ist das natürlich auch ein Problem, warum die Menschen sagen: Ach komm, dann rufe ich doch schnell beim Rettungsdienst an. Da werde ich direkt behandelt. Wie kann man die Probleme angehen?
Das ist sehr komplex. Sie haben jetzt den Rettungsdienst angesprochen. Dasselbe beobachten wir in den Notfallaufnahmen der großen Kliniken, auch hier in Stuttgart. Jede Klinik hat hier, auch in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, dieselben Probleme. Die Notaufnahmen sind voll mit Patienten, die eigentlich nicht dahin gehören.
Schon lange ein Thema, gerade an den Wochenenden.
Richtig, und die eigentlich zum niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gehören, das ist klar. Aber es spiegelt eben einfach nur wider, dass wir die Ausputzer sind. Der Rettungsdienst ist quasi wie beim Fußball der Ausputzer für das, was im Gesundheitswesen aktuell passiert. Und deswegen gibt es keine Patentlösung. Ich denke, auch da muss es regional unterschiedliche Lösungen geben, dass man eben entsprechend auch Ärzte wieder auf das Land holt und wenn es darum geht, eben in entsprechenden medizinischen Versorgungszentren oder dass man die Ärzte anstellt durch die Gemeinden, verschiedene Praxen hier entsprechend bildet, als Beispiel.
Was könnte denn an Anreiz sein? Also es gab eine Statistik vor Jahren, da fehlten alleine in Baden-Württemberg 500 Hausärzte.
Ja, ich denke, das sind inzwischen sicher mehr geworden. Und da wird ja viel getan. Also ich denke, da wird schon sehr viel getan durch die entsprechenden Standesbereiche. Aber natürlich braucht das auch seine Zeit. Also ein Punkt ist sicher, dass man Anreize schafft und das tun die Gemeinden, indem man eben auch das Umfeld entsprechend schafft, dass man den zukünftigen Kolleginnen und Kollegen entsprechend Wohnraum anbietet, dass man entsprechende finanzielle Unterstützung anbietet, dass man es auch attraktiv macht für die Kolleginnen und Kollegen als Allgemeinmediziner beispielsweise auf das Land zu gehen, weil es sind natürlich auch finanzielle Einbußen, wenn Sie als Spezialist entsprechend in einer Großstadt arbeiten, ist es was anderes.
Wie kam denn Ihre Leidenschaft zur Notfallmedizin? Sie hätten ja auch so in der Klinik als Anästhesist bleiben können.
Ja, ich bin ja auch als Anästhesist, als Intensivmediziner, als Chef einer großen Abteilung ist man zunächst mal Anästhesist und Intensivmediziner und Notfallmedizin ist ein Teil des Bereiches. Aber auch hier ist es der Zufall. Ich wurde infiziert mit dem Notfallmedizin-Virus durch meinen großen akademischen Lehrer, Professor Arnefeld. Er war damals nicht nur Anästhesist und Intensivmediziner, sondern auch Ordinarius an der Universität, an der ich studiert habe. Und der war einer der Größen zu seiner Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, auch in USA, sehr wohl bekannt, was die Notfallmedizin angeht. Und er hat mich angesteckt und den Virus wird man nicht mehr los.
Sie haben kostenlose Fortbildungen für Notfallmediziner angeboten. Warum war Ihnen das so ein großes Anliegen?
Ganz einfach. Wir wollten es vor allem niederschwellig und vor allem nicht nur kostenlos, sondern jeder, der möchte, kann kommen. Auch unabhängig davon, ob er jetzt Mediziner ist oder im Rettungsdienst arbeitet, Feuerwehr, Polizei. Wir haben für alle entsprechend ein Angebot. Ganz einfach deshalb, weil wir das Wissen, unser Wissen, unsere Erfahrung oder aber auch die Erfahrung anderer, wir laden ja viele Gäste ein zu diesen Fortbildungen, zu bestimmten Themen, weitergeben möchten. Das ist ja wichtig und wir wollen vor allem die Fachleute begeistern für diese Angelegenheit. Deswegen suchen wir auch immer nach interessanten Themen und interessanten Referenten.
Wie machen Sie das denn mit der Begeisterung? Sie haben ja auch Studierende unterrichtet. Wo ist die Begeisterung ganz besonders zu spüren?
Die Begeisterung ist immer dann zu spüren. Das ist ja der Zeitgeist bei den Studenten, ist es immer zu wenig Praxis. Und indem wir entsprechend solche Dinge auf solche Dinge Rücksicht nehmen, als Beispiel, dass wir eine Vorlesung anbieten, der es eigentlich keine Theorie gibt, sondern nur praktische Anteile.
Wie sieht die aus?
Die sieht ganz einfach so aus, dass wir ihnen anbieten, sie nennt sich Zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Das ist auch schon ein spannender Titel, sodass die Leute schon deshalb entsprechend kommen. Es sieht ganz einfach so aus, dass wir beispielsweise mit der Feuerwehr in Ulm einen Praktikumstag machen, aufs Übungsgelände gehen und sie tatsächlich mal ein Auto zerlegen dürfen, so wie die Feuerwehr das macht, um auch mal ein Gefühl zu bekommen, was die Feuerwehrleute zu leisten haben. Ja. Wir gehen mit der Bergwacht auf die Schwäbische Alb, um Leute aus schwierigem Gelände zu retten. Wir gehen mit der DLRG und Wasserwacht in ein Schwimmbad, ein Hallenschwimmbad, um dort Leute aus dem Wasser zu retten und dort die Techniken kennenzulernen. Neben der theoretischen Wissensvermittlung, die läuft dann, indem man die Literatur den Leuten entsprechend gibt.
Ganz wichtig, könnte man jetzt kritisch drauf gucken und sagen, ja, anscheinend ist der Praxisteil ansonsten zu gering. Wie sieht das aus?
Ja, das ist immer so. Sonst können Sie ein Studium natürlich verdoppeln, was die Zeit angeht. Das ist ganz klar. In der Medizin brauchen Sie ein gewisses Maß an theoretischem Wissen. Je mehr, umso besser, das ist ganz klar. Aber Sie müssen auch praktische Übungen durchführen. Und das kommt natürlich in der Wissensvermittlung leider häufig zu kurz.
Was junge Menschen als Notfallmediziner unbedingt mitbringen müssen, was würden Sie denen empfehlen?
Begeisterung, ganz einfach Begeisterung, den Menschen helfen zu wollen. Man muss natürlich auch eine gewisse Fähigkeit zur Resilienz haben, das ist ganz klar. Wie es ein Schweizer Kollege mir am Anfang meiner Zeit einmal gesagt hat, oder wie ein französischer Kollege mir im Auslandseinsatz mal gesagt hat, sehr erfahrener Kollege, der schon sehr viel in Afrika war, du wirst immer etwas davon in diesem Lande lassen von dir. Genauso ist es, man wird immer irgendetwas in den Rucksack packen, der anfangs leer ist, den man mit sich trägt. Man muss die Fähigkeit haben, eine gewisse Distanz aufbauen zu können, eine professionelle Distanz. Das heißt nicht, dass man entsprechend hier abstumpft. Das sollte man sicher nicht sein. Aber um nicht selber Schaden zu erleiden, eine gewisse Distanz. Professionalität ist wichtig.
Wie haben Sie diesen Hebel für sich finden können? Das ist ja auch ein Prozess.
Ja, man braucht natürlich einen gewissen Ausgleich. Das ist ganz wichtig, wie in vielen Dingen. Wenn man beruflich eingespannt ist, das wird jeder andere. In jedem anderen Beruf ist es genauso. Man braucht einen gewissen Ausgleich. Ich habe ihn für mich gefunden, denke ich. Man kann es aber auch zunächst einmal auch professionell. Wir haben natürlich auch beispielsweise so etwas wie Notfallseelsorge. Das heißt also, dass man solche traumatisierende Erlebnisse, die man sicher auch hat, über die man nicht gerne spricht, vor allem wenn man Soldat ist, wenn man Polizist ist, wenn man Feuerwehrmann ist, dann ist man ja Indianer und so weiter.
Da hängt das Image dran, ja.
Richtig, aber das hat sich geändert, Gott sei Dank. Man kann diese professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und dann auch belastende Einsätze aufarbeiten.
Haben Sie das regelmäßig genutzt?
Für unsere Mannschaft ja. Ich habe es in Ulm mit begründet, die Notfallseelsorge, vor vielen Jahrzehnten. Das ist gut so und es wird auch, denke ich, ganz gut genutzt, sowohl von Patientenangehörigen als auch von professionellen Helfern. Ich persönlich bin eher ein Freund eben des entsprechenden Ausgleiches an anderer Stelle.
Und jetzt sagen Sie tatsächlich, nach so vielen Jahrzehnten in der Notfallmedizin, Sie machen einen kompletten Schlussstrich darunter. Glauben Sie, Sie halten es durch?
Das wird sich zeigen. Ich habe es zumindest vor.
Dann alles Gute für Sie. Danke für den Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.